ehemalige Thomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
Los, die Folge geht los. Es ist Distanz und Gloria 135. Es geht los.
Und damit herzlich willkommen.
Junge. Hallo.
Es ist Mittwoch, 20.12 Uhr. Mhm. Und wir sind hier. Und ihr auch, sonst würdet ihr uns gerade nicht hören. Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria. Hier sind Hinz und Strunz. Wir sind für euch da und sabbeln die Mikrofone. Herr Stett stand im Stau, jetzt steht er hier, beziehungsweise sitzt vor mir. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Das wusste schon Pumuckl. Herzlich willkommen, Herr Stett. Wie geht's dir?
Jockey Monika, kommst du wieder von Ausritt zurück? Ja, ja, nicht klar. Nützt ja nicht, ne?
Und jetzt die Nachrichten.
Ja, also ich bin sehr, ja.
Vorhanden.
Versuchen wir es einfach nochmal. Ja, der Tag war...
So freudenreich. Der Tag, der ist so freudenreich.
Also es gibt andere Tage, die besser zu mir sind als der heutige.
Weil? Das,
so kann man es vielleicht sagen. Im Grunde, wir hatten heute wieder Flugtraining in Berlin.
Fluchtraining?
Im Simulator, ja. War aber gut. Also damit hat es jetzt nichts zu tun gehabt. Sondern eher, ich kann leider nicht sehr viel sagen aktuell darüber, aber es hat was mit Lufthansa Cityline und Lufthansa zu tun und den anstehenden beziehungsweise nicht anstehenden eventuell oder vielleicht doch nicht anstehenden Interviewterminen. Mhm. Ja. Also...
Nun, kommt zu diesem auch noch die Tatsache, dass er im Stau stand. Deswegen sind wir hier bei 20.12 Uhr und nicht bei 20 Uhr, wie verabredet. Ja, das muss man mal sagen an der Stelle. Ja, das sind doch falsche Platte. Das sind doch Neuigkeiten, Herr Stett. Das sind doch Neuigkeiten.
Ja, das sind Neuigkeiten, genau. Ja, also es gab wenigstens, weißt du, was immer gut ist?
Bier.
Was auch nicht immer, aber was konstant übers Leben schön ist.
Humor.
Hat man nicht immer. Kann man sich nicht immer drauf verlassen.
Jetzt hätte ich fast Sex darauf gesagt, aber dafür gilt ja dasselbe.
Ganz genau.
Hat man nicht immer. Kann man sich nicht immer drauf verlassen.
Aber was ist immer toll? Was ist immer schön?
Dass morgens die Sonne aufgeht und abends wieder unter. Das ist immer so.
Wenn es schifft, nervt's.
Aber dann ist die Sonne trotzdem aufgegangen morgens.
Absolut. Also was immer schön ist, ist Essen.
Jetzt die Stadt oder die Tätigkeit?
Die Tätigkeit.
Weil die Stadt kommt da ja nicht in Verdächtigung.
So ist es.
Und was gab es?
Egal wie scheiße es einem geht, Essen ist immer schön.
Und was gab es?
Bämme mit Brot.
Herrlich.
Ja, Bämme mit Brot und Gelumpe drauf. Zum Beispiel Ziegenkäse oder... Schmalz oder Fleischsalat, aber solchen vegetarischen, der auch ganz hervorragend ist, weil er sehr gut gewürzt ist.
Das ist ein ganz spannendes Stichwort, was du gerade in den Raum wirfst.
Mhm.
Weil tatsächlich, Moment, was haben wir heute? Mittwoch. Naja gut, eigentlich ist es noch nicht erwähnenswert. Aber tatsächlich ernähre ich mich im Grunde seit...
Seit du den Gulasch gegessen hast?
Tatsächlich war das die Idee, aber vielleicht ist die Geschichte ganz schön. Das war die Idee eigentlich, dass der Gulasch meine Fleischfresserphase beendet und ich danach einfach mal versuche, wie sich das so für mich anfühlt. Also jetzt nicht so ideologisch, sondern einfach, weil ich Lust habe, das auszuprobieren, ob das geht, ob ich das kann, ob ich das durchhalte, vegetarisch. Ich habe das vorher immer mal schon gemacht, ohne dass ich das jetzt so drauf angelegt habe und habe festgestellt, eigentlich brauche ich Fleisch gar nicht unbedingt. Und diesmal hatte ich es mir aber halt wirklich vorgenommen und am Tag danach hat eine mir nahestehende Person, liebe Grüße, zum Abend einen Snackteller zusammengestellt und so richtig, also da waren so Mini-Salamis drauf und mir fiel nach der Vernichtung dieses Tellers auf, Moment, haben wir da gerade völlig unreflektiert Salami gefressen? Hat sich also der Beginn dieser dieser, wie sagt man, Aufgabe noch um einen Tag verschoben. Deswegen bin ich erst seit Montag jetzt vegetarisch unterwegs. Tatsächlich, aber ich merke, dass das funktioniert und dass mir das auch gut tut. Also ich habe, also man nenne es Placebo-Effekt, aber ich habe das Gefühl, sicherlich können da 3 Tage jetzt, sind dann jetzt noch nicht so aussagekräftig, aber ich habe zumindest das Gefühl, es geht mir grundsätzlich besser.
Das ist sehr schön. Wobei man, das Gefühl, das reicht ja schon.
Wobei man sagen muss, dass ich Fisch von der ganzen Veranstaltung ausnehme, weil ich Fisch für sehr, sehr wichtig halte als Nahrung.
Und es auch lecker ist.
Das kommt noch dazu.
Ja. Genau.
Ja, deswegen, das triggerte mich gerade, als du vegetarischer Fleischsalat sagtest.
Ja, das ist ein sehr leckeres Unterfangen. Jedenfalls ist es so, dass es mir zum Beispiel auch nicht schwerfällt, das mal nur für eine gewisse Zeit zu tun. Und aber auch grundsätzlich einfach nicht sehr viel davon zu konsumieren, ohne direkt jetzt Vegetarier zu werden. Sondern einfach die, also nicht nur Phasen einzulegen, sondern das im Grunde einfach zu reduzieren, weil das längerfristig bei mir hält. Definitiv. Man kann dann immer noch weiter runtergehen, das wird sich dann zeigen.
Mhm. So ist das. Hm? Ich bin sehr gespannt, was das mit mir macht.
Ja, ich auch. Noch schöner kannst du ja gar nicht werden.
Oh, ich kotze gleich im Strahl.
Ja.
Herr Stett, ich komme heute aus der Hochschule.
Ich habe schon gesehen.
Ja.
Bist du jetzt Professor Dr. Polos?
Naja, nee, Professor...
Professor Dr. Amakurt.
Ja, auch das nicht. Also wir haben keine Professur bisher, sondern es ist erstmal nur ein Lehrauftrag. Aber das erste Mal habe ich sehr bedacht an den Rand dieses Satzes gesetzt. Nein, wir haben tatsächlich die Erlaubnis bekommen, beziehungsweise die Frage bekommen von der Hochschule, ob wir uns vorstellen könnten, unsere Ensemble-Singing-Skills weiterzugeben an Studierende, die das interessiert. Und da haben wir heute die erste Lehrveranstaltung gehabt und haben so die Klasse ein bisschen kennengelernt. Das war sehr, sehr angenehm. Das macht sehr viel Spaß. Sind sehr nette Leute dabei. Und wir freuen uns sehr auf dieses Semester. Und es ist für uns tatsächlich eine echt schöne Sache. Also wir freuen uns da wirklich sehr, dass das zustande gekommen ist. Und wir freuen uns auch, dass es da Zuspruch gibt von diversen Seiten. Ja, das ist so ein, also man kann glaube ich schon sagen, es ist so ein kleiner Traum, der für uns da in Erfüllung gegangen ist, an der heimischen Hochschule einen Kurs für Ensemble-Singen geben zu dürfen.
Und ist es denn so, also Gratulation, ja, ist es denn so, dass ihr da auch, also ist es als Modul anrechenbar ist oder dass es einen nur als vorerst als Einheit angeboten wird?
Nee, wir sind da richtig ein Fach. Also wir sind ein richtiges Wahlmodul. Also das hat nichts cool mit unserer Körpergröße und Fülligkeit zu tun, sondern
okay,
uns kann man sich raussuchen und für uns gibt es auch richtig Credit Points, wenn man diese und dafür gar nicht so wenig, wenn man diese Veranstaltung besucht. Genau.
Und ist es so, dass ihr da einen Lehrplan selber entwickelt habt und den dann jetzt durchführt oder einen Semesterplan oder wie funktioniert das?
Genau, also wir haben uns da schlaue Dinge ausgedacht, die wir mit den Studierenden da durchexerzieren wollen und das wird hoffentlich funktionieren, wie wir uns das vorstellen, aber da gehen wir mal schwer von aus. Also wir geben ja da letztendlich unsere Erfahrungen weiter, das heißt, das ist auch quasi idiotensicher, zumindest an der einen oder anderen Stelle, dass es zumindest einen Effekt hat, ob es einen positiven Effekt hat, muss man dann gucken, aber auf jeden Fall. Ich habe heute gesagt, und wenn es nur das Aufeinanderhören beim Musizieren ist, was ich aus dem Kurs mitnehme, aber dann hat es sich schon gelohnt.
Ja, das ist wirklich das Wichtigste, finde ich.
Weil nämlich auch zum Beispiel
sich selber zuhören.
Weil nehme ich zum Beispiel mal ab von dem reinen Ensemble-Singen, aber ich finde nichts unattraktiver, als wenn du zum Beispiel in einer Mozart-Oper sitzt im Zuschauerraum und dann hast du da vorne in Ensembles 6 Leute, die eigentlich überhaupt nicht aufeinander reagieren, sondern jeder singt da so sein Stück und geht danach wieder nach Hause. Das finde ich irgendwie sehr unattraktiv.
Ja, finde ich auch. Das macht mir dann auch keinen Spaß.
Weil die Musik auch anders gedacht ist.
Ist sie. Ist sie. Sie ist ja daran gedacht, am illustren Musizieren gemeinsam auf der Bühne fürs Volk.
So nämlich.
Es ist auch so, dass man das nur so sagen kann.
Ja, das ist so vorgeschrieben. Herr Stett, 3 Dinge.
Ja.
Hm? 3 Dinge, die du dir tätowieren lassen würdest, wenn du müsstest.
Müsstest. Die Bachrose, das.
Ja, ja, da sehe ich mich auch, muss ich sagen.
Das auf jeden Fall. Und dann noch zwei andere Tattoos. Ne, war?
No.
Ich glaube, das wären zwei Logen noch.
Zwei Logen? Ach, Logistiken. Was ist die Mehrzahl von Logo? Logi.
Logos. Logi. Nee, Logos. Ja, genau.
Nämlich welche? Der Kranich?
Ja, ist schwierig zu sagen. Nee, ganz bestimmt nicht. Die aber Zeiten sind vorbei, dass ich mir das tätowieren lassen
würde. Da könntest du gleich mit Identifikation mit dem Betrieb wuchern im Vorstellungsinterview.
Ja, ich glaube, Identifikation mit dem Betrieb zeige ich seit 10 Jahren mit dem allen, was wir hier mitmachen.
World.
Also, ja. Da, nee, aber dass die Zeiten sind vorbei, dass ich das jeden Morgen sehen will. ja, also ich will dort auf jeden Fall trotzdem arbeiten, aber es ist trotzdem so, dass da sehr vieles passiert ist und sehr vieles uns auch angetan wurde, was, woran ich nicht jeden Tag erinnert werden will.
So, ja gut, was du könntest es ja wohin tätowieren lassen, was du nicht jeden Tag siehst. Zum Beispiel auf der linken Arschbacke.
Oder ganz tief drin, wo es bitter schmeckt. Egal. Jedenfalls. Das, okay, habe ich jetzt nicht gesagt.
Nee, aufs linke Ei.
Nee. Das ist auch ja gut. Richtig. Gut, reicht jetzt. Jedenfalls habe ich überlegt, ob ich eine Sache wäre noch so eine stilistisch dargestellt, eine U-52. Das fände ich ganz gut.
Also auch so ein Flugzeug, ne?
Ja, das ist historisches Flugzeug auch, mit dem ich doch sehr viel verbinde.
Wenigstens
mittlerweile.
Wenigstens die ersten zwei Buchstaben deines Vornamens.
Ganz genau, weshalb man mich ja auch in unserem Kurs Onkel Ju nennt, weißt du?
Ah, ja.
Tante Ju, Onkel Ju. Ja, und ich glaube, wenn es noch was gibt, dann wäre es wahrscheinlich noch ein Schaf.
Ein Schaf?
Ja, das, ein Schaf.
Ja, das,
mit
das,
Foxtrot am Ende, ein Schaf.
Ich ahne.
Oder einfach nur Mäh. Einfach,
ach nee, falsches Tier. Ich merke, ja. Oder ich weiß, warum. Okay.
Ja.
Aber also ich muss sagen, wenn du mir die Frage stelltest, würde ich wahrscheinlich auch mit der Bachrose gehen.
Es interessiert niemanden.
Übrigens schön, wenn man das nicht richtig ausspricht, fragen sich die Leute da draußen, warum wir uns die Bachhose tätowieren lassen wollen. Ja. Was daran so besonders ist.
Ist, ja.
Und ich, aber aus Jux, weißt du, einfach, wenn man es machen muss, dann muss das auch sein, einfach so einen schlechten Wandtattoo-Spruch. Der muss irgendwo, am besten noch mit Komma-Fehler. Weißt du, ich weiß ja dann, dass es ironisch ist. Das fände ich schon, also so, keine Ahnung, mögen die Höhepunkte von heute die Tiefpunkte von morgen sein oder sowas. Irgend sowas richtig Plattes.
The fuck, andersrum. Ach so, ja, verstanden.
Nee, ja. Der sagt aber, ja, der okay. Groschen ist aber sehr langsam gefallen. Der ist ja gerollt.
Aber er ist gefallen. Ja, ja,
immerhin.
Weißt du, das ist so, wie wenn du die in so einem Elefanten-Zoo-Teil da so einen Groschen reinschmeißt, der dann eigentlich sich so rollern soll. Ja, und meiner ist da so runtergerutscht.
Rutscht genau so langsam in Zeitlupe.
Ja.
Habe ich eigentlich, ja, ich habe von unserem Wartburg-Problem erzählt von neulich, oder? Mit dem Auto?
Ja.
Ja, gut. Weil wir gerade von Rutschen und langsam runterrutschen sprachen.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Erzählen Sie nochmal.
Naja, wir haben ja ein neues Gepferd, einen neuen fahrbaren Untersatz. Also neu ist relativ, den haben wir letztes Jahr schon gekriegt. Aber der ist, mit dem sind wir jetzt das erste Mal haben fahren wollen bei Regen auf die Wartburg. Und die Wartburg hatte einen sehr steilen Anstieg. Und vor diesem steilen Anstieg eine relativ enge Kurve mit einer Holzverzäunung, hinter der es steil nach unten geht. Das heißt, das ist schon normal nichts für schwache Nerven, dieser Anstieg. Und da fahren ja diverse Shuttles von einer Marke, die Wagen des Volkes herstellt. So zumindest ist der Claim. Und diese kommen dann normalerweise mit Allradantrieb ohne Probleme hoch. Und jetzt ist unser neues Auto aber ein Fronttriebler, wenn ich mich nicht irre. Front oder Heck, ist aber auch egal, ich glaube Front. Und es goss in Strömen und wir standen so auf 2/3 dieses sehr steilen Anstiegs nach oben, weil wir oben Konzert hatten, wir wollten dahin. Und auf einmal fingen unsere Reifen an durchzudrehen. Und wir rutschten langsam rückwärts wieder runter. Und vielleicht sollte man an dieser Stelle sagen, wir wären nicht der erste VW-Bus gewesen, der dort durch diesen Holzzaun hindurch den Hang hinunterstürzt. Das gab es also vor uns auch schon mit diesen Shuttlebussen.
Sehr schön.
Und geistesgegenwärtig trat unser hauseigener Pfarrer, also einer von uns, auf die Bremse und wir stunden. Aber dazu muss man sagen, dass innerhalb dieses Aufgangs links 10 cm zum Stein und rechts 10 cm zum Stein sind vom Spiegel aus gesehen. Das heißt, da hast du auch keine Chance, irgendwie zu rangieren. Und wir standen da und dann war die erste Frage, was machen wir jetzt? Weil eigentlich, wir müssen da hoch, du kannst rückwärts kaum irgendwie rangieren. Was passiert? Nun, wir haben lange überlegt und haben uns tatsächlich dann entschieden, langsam rückwärts wieder runterzufahren, weil hoch kamen wir ja nicht. Und haben langsam rückwärts runter rangiert und haben tatsächlich auch diese Kurve gekriegt und haben dann in einem langen Vorgang im Handbuch nachgeschlagen, was man denn in einem solchen Fall bei harter Steigung macht. Da stand drin, man kann auch manuell schalten und fahre im kleinsten Gang nach oben. Soweit so gut, so schlau wären wir auch noch gewesen. Wir mussten dann allerdings technisch erstmal rausfinden, wie das bei diesem neuen Gefährt so geht, in den kleinsten Gang zu schalten. Egal, haben wir dann gemacht, haben selbiges nochmal probiert, sind, glaube ich, 20 cm weitergekommen und dann passierte dasselbe Problem. Nur diesmal war es so, dass als wir auf die Bremse getreten sind, nichts passierte. Wir rutschten weiter. Und das war der Moment, wo ich mir fast vor Angst in die Hose geschissen hätte. Weil, wie gesagt, nicht viel Platz und nach hinten sehr steiler Hang. Kam dann allerdings noch zum Stehen, bevor es wirklich spannend wurde. Und dann hat unser Fahrer entschieden, so, wir laufen. Okay, haben wir also überstanden. Das ist so Stress, den brauchst du so 2 Stunden vor dem Konzert überhaupt nicht. Aber wir haben es überlebt, haben das Konzert gesungen. Dieses erzählte ich meinem Papa neulich, liebe Grüße, der mir dann aber erzählte, dass sie, als sie das früher mit dem Wartburg hatten, dieses Problem, der ja offensichtlich auch ein Fronttriebler war, was haben sie gemacht? Stett, und jetzt kommst du. Was haben sie gemacht zur Lösung dieses Problems?
Angelegt.
Nee, gab's doch damals nicht.
Sie sind rückwärts hochgefahren.
Tatsächlich ja.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Also, dass man das auch mit Wohnmobilen und sowas dann macht, im Zweifelsfall.
Also, nicht, dass ich das in dieser Situation unbedingt ausprobieren hätte wollen, weil, also wie gesagt, ich glaube, 3-mal solltest du das Glück nicht rausfordern. Wir waren dann beim 2. Mal auch froh, dass wir noch zum Stehen gekommen sind. Aber, also, das ist doch ein Mist.
Eine Scheiße ist naja, das kann doch nicht wahr sein.
Insofern, als dass diese allradangetriebenen Busse nicht mehr hergestellt werden. Das bedeutet, diese Shuttles kriegen genau dasselbe Problem wie wir. Naja, es ist eine Frage der Sicherheit, nicht wahr?
Ja, der Sicherheit wegen. Ja. Ja, du hast recht. Das kann nicht wahr sein.
Es ist ein Problem, egal. So, aber ja, also das war die Geschichte.
Du siehst, wie ernst ich das Problem nehme.
Ja, total. Wir haben es ja offensichtlich auch überlebt, sonst könnte ich den Quatsch gar nicht erzählen. Aber mich interessiert es tatsächlich, hatte ich das schon mal erzählt oder nicht?
Nein.
Gut, ein Glück. Ich dachte schon. Aber wo waren wir denn vorher stehen geblieben? Ach, bei Dingen, die man sich tätowieren lassen soll. Ich hatte ja irgendwie, also nicht nur ich habe das auch schon mal irgendwo anders gehört, den spannenden Gedankengang, also wie ich finde, spannenden Gedankengang. Es gibt ja in Deutschland so diesen Trend, sich irgendwelche chinesischen Schriftzeichen in den Nacken tätowieren zu lassen oder an irgendwelche Stellen, die irgendwas bedeuten. Glaubst du?
Sowas wie Döner.
Glaubst du, dass sich Menschen asiatischer Herstellung, hätte ich fast gesagt, Herkunft, deutsche Sprüche in den Nacken tätowieren lassen?
Sowas wie Bratpfanne, weil es schön aussieht.
Ja, das oder halt so Merksätze wie
Schleuse.
Erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure oder sowas. Weißt du, einfach so.
Ja, oder
rechts vor links. Achso, nee, das sollte man sich nie tätowieren lassen.
Erst Bier, dann Wein, das knallt rein. Sowas.
Genau, Wein auf Bier, das rate ich dir. So ist richtig platte oder deutsche Merksprüche. Das fänd ich eigentlich lustig. Sollten wir so veranlassen.
Genau, oder die Feder zappelt im Wind.
So ist das.
Der Mulk geht nach Mohorn. Der Rossweiner wetzt sich die Leberwurst.
Danke, Herr Stett, das reicht.
Und vielleicht auch noch andere Sachen wie der Falke grüßt den Nebel. Einfach nur, weil es hübsch aussieht, weil sehr viele dieser Schriftzeichen, die dann sich Leute tätowieren lassen, die sehen ja nur schön aus, die ergeben überhaupt keinen Sinn.
Ich muss aber sagen, der Falke grüßt den Nebel, das würde ich gern piktografisch mal sehen.
Wie würde das ist nichts anderes
also würde
als IFA. Und gegen die Hauswand dann, ne?
Aber
Falke grüßt den Nebel.
Aber der Falke grüßt den Nebel ist ein schöner Folgentitel. Das hat was Poetisches.
Der Falke grüßt den Nebel. Das müsste man dann noch sich überlegen, ob das irgendeine Art Metapher für irgendwas sein kann. Der Falke grüßt den Nebel.
Also tatsächlich, ich bin ja eigentlich assoziativ bei sowas immer recht schnell und stark, um mir mal selber auf die Schulter zu klopfen. Aber in dem Fall fällt mir ja gar nichts ein, wofür das ein Euphemismus sein könnte. Hey, wenn euch einfällt, was das für ein Euphemismus sein könnte, schreibt uns doch. Der Falke grüßt den Nebel.
Der Falke grüßt den Nebel. Es ist auf jeden Fall auch, es hört sich auch schön an.
Ja, hat was.
Zu einer Uhrzeit, da der Falke grüßt den Nebel.
Das klingt aber so, als müsste...
Versammelten sich.
Das klingt, als müsste dann noch ein Reim kommen.
Ja, oder... Du, ich sag dir was. Es ging mir heute wirklich wie folgt. So wie es dem Falken geht, der den Nebel grüßt.
Ist eher so... Der Falke grüßt den Nebel, die Amsel schluckt den Knebel oder sowas. Irgend sowas Doofes. Egal.
Oh.
Genau. Ne? Sagen wir mal, haben wir das auch abgehakt. Hast du sonst noch was? Was? Man muss ja sagen, wir haben ja quasi gestern erst miteinander gesprochen. Dabei ist schon wieder 3 Tage her.
Ja.
Ich habe übrigens die letzten 2 Tage fleißigst Zaunfeld gesetzt mit meinem Vater zu Hause. Ja. Ich habe das große Zelt abgebaut auf meinem Grundstück.
Hat das geklappt?
Man sieht jetzt wieder
auch
Dinge.
Ohne meine Hilfe.
Es hat auch hat ohne
auch
deine
ohne
Hilfe,
meine Hilfe geklappt.
Ja, es hat zwar 3 Stunden länger gedauert, aber es ging auch so.
Ja, ohne mich hätte es 6 Stunden länger gedauert.
Genau, und ansonsten habe ich fleißig Brombeeren auch mit verschnitten und es wurden Brombeeren verschnitten bei mir. Also es sieht jetzt langsam wieder aus wie Land. Vorher sah es aus wie verwunschen. Mittlerweile sieht es wieder schön aus.
Ich muss noch eine Ergänzung zu meiner Mithilfe machen, so à la Olaf Schubert. Wenn ich mit anfasse, ist es schlimmer, als wenn 2 loslassen.
Ja, das stimmt. Aber in dem Fall auch weder Kosten und Mühen gehabt.
Ja.
Das ist, also ich muss sagen, ich habe ja Olaf Schubert, glaube ich, 1 oder 2 Mal live gesehen. Davon abgesehen, dass ich das sowieso sehr lustig finde. Aber mit dieser Eröffnung, ich glaube, das war sein erstes oder 2. Programm, hat er mich direkt am Anfang gekillt. Ich habe den Lachanfall meines Lebens gekriegt, weil er sich wirklich, weil ich das auch nicht fassen konnte, dass er sich das getraut hat, ein Programm zu beginnen mit den Worten, also ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, die Stadt hat, so nach dem Motto, die Stadt hat mich hier eingeladen und hat bei der Auswahl der Location weder Kosten noch Mühen gehabt. Das fand ich so dreist irgendwie. Das hat mich damals so gekickt. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Das fand ich irgendwie gut. Seitdem bin ich da auch, also ich muss sagen, nicht, dass ich mir das unbedingt so zum Vorbild nehmen würde, aber ich bin ein bisschen rotziger in meinen Ansagen auf der Bühne seitdem, würde ich sagen.
Das ist super, weil die Leute das nicht erwarten und dann finden sie es großartig, ja.
Das Problem ist, ich wachse jetzt langsam aus dem Alter raus, wo man der Jugend noch das lose Wort verzeiht. Oder die lose Zunge.
Ja.
Mhm. Das Schöne ist, im Kontext meiner Kollegen bin ich immer die Jugend. Das hilft.
Hat er nicht gesagt. Ja, aber jetzt echt nicht. Ja, nein, das hat er jetzt nicht gesagt.
Wenn die Kollegen alle 20 Jahre älter aussehen, sind, dann ist das ja auch
als
nicht,
sie
so,
aussehen.
Nicht so schwer.
Ja, ja,
20 Jahre älter sind, als sie aussehen, genau. Nee, Moment. Die 20 Jahre älter aussehen, als sie sind, so rum.
Oder auch
das schon 20
Jahre älter aussehen, als sie sind, dass sie aussehen.
Ist ja auch egal. Stett, wir müssen dieses Gag-Pferd nicht länger reiten, als es nicht eh schon tot ist.
Genau, aber vor allem dann, wenn man ihn vorher ins Maul geschaut hat und draußen es insbesondere auch dann besser schmeckt als im Glas.
Ich bin raus.
Ich auch, schon lange.
Da gibt es übrigens eine schöne Anekdote, also das wurde mir so zugetragen. Ich weiß nicht, du kennst sie, glaube ich, die habe ich dir erzählt, aber ich glaube, ich habe es noch nie on air erzählt. Das muss ein relativ modernes Stück gewesen sein, was Kurt Masur dereinst in London, ich glaube, mit dem Gewandhausorchester gespielt hat. Und so sagt die Legende, mitten im Stück war Masur nicht mehr so richtig anzuerkennen, was er jetzt so zeigen will eigentlich mit den Armen. Und er lehnte sich wohl rüber zur ersten Geige und flüsterte zum Konzertmeister, ich bin raus. Und dann schrumpelten die da so alles Mögliche zusammen und irgendwann lehnte sich mal so wieder rüber und sagte, ich bin wieder drin. Und da ging es weiter.
Ach, stell dir das mal vor.
Es ist ja, also es, man muss ja sagen, also aus Musikersicht kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil es gibt wirklich moderne Musik. Moderne Musik, da schwitzt du Blut und Wasser, ob du gemeinsam anfängst und auch gemeinsam hinten wieder ankommst. Ja, es ist manchmal wirklich, lass es mich positiv formulieren, die Fantasie des Komponisten übersteigt meistens oder in manchen Fällen die Fähigkeit aller Musiker, die er sich dabei vorstellt. Und das macht es wirklich schwierig und ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen, auch aus der Sicht eines jemanden, der selber viel auch moderne Musik gemacht hat, also jetzt, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, aber ich wurde schon öfter entweder genötigt oder habe es freiwillig gemacht, wirklich moderne Musik aufzuführen, auf die ein oder andere Weise. Und es gibt immer wieder diese Stellen, wo du ganz genau weißt, wenn jetzt einer falsch abbiegt, wenn sich einer auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde verzählt, dann müssen wir zusehen, dass uns der ganze Laden hier nicht um die Ohren fliegt, weil sonst klingt es wie die Schießbude auf dem Rummelplatz. Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, wie du einfach als Dirigent, und wenn du vor allem das Gefühl hast, das klingt jetzt nicht so falsch, warum soll er dann eingreifen, ja, warum soll er dann irgendwas machen? Lass es laufen, die spielen kurz nach Konzertmeister und dann findest du den Moment, wo du wieder dazu ruderst. Und das trifft so gut, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass es exakt so passiert ist. Wenn das jemand genau weiß, bitte sagen. Wenn jemand weiß, dass es so nicht passiert ist, bitte auch sagen. Aber ich möchte gern weiter an diese Legende glauben, weil ich sie sehr schön finde.
Ich kann mich nur erinnern, ich glaube, Biller ist auch mal rausgekommen. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber es ist auf jeden Fall passiert. Das war irgendwann, das passiert dann meistens in irgendwelchen so Routineauftritten wie in einer Motette oder sowas. Wo dann irgendein Stück singen, wo dann irgendwie rausgekommen ist.
Der Witz ist ja, also was ich so krass finde, ist, ich meine, gut, das ist sein Job irgendwo gewesen.
Ja.
Aber dass die Male, wo das passiert ist, ich meine, gut, man weiß natürlich nicht, ob wir als Kinder da vielleicht einfach manchmal auch einfach was nicht mitgekriegt haben, ja. Aber die Male, wo das passiert ist und wo wir das auch wahrgenommen haben, kannst du dir wirklich in 9 Jahren an 2 Fingern abzählen. Das ist wirklich unglaublich.
Ja. Ist wirklich so.
Und aus der Sicht
so viele Stücke.
Eines jemanden, der das halt auch des Öfteren macht und auch in verschiedenen Kontexten jetzt mittlerweile auch macht. Und da ich auch von mir weiß, wie viel Übung das ist, dann auch eben wirklich so konsequent zum Beispiel einen Vierertakt durchzuschlagen, wenn man mit der linken Hand andere Dinge zeigt oder eben währenddessen redet oder während man rechts dirigiert, links noch eine Stimme dazu zu spielen, das ist ja auch schon anspruchsvoll. Wie oft ich dann zum Glück zumeist in eigenen 4 Wänden da wirklich katastrophal rausfliege aus solchen Sachen. Wie viel Übung das ist, das nötigt mir echt den allerhöchsten Respekt ab. Auch wenn es natürlich dann irgendwann ein Niveau erreicht hat, wahrscheinlich bei Biller, dass man sich da nicht mehr so viel Gedanken drüber macht, aber das ist einfach schon. Also jeder, der sich das nicht vorstellen kann, wie das so ist als Dirigent, der versuche einfach mal mit der rechten Hand ein Dreieck und mit der linken Hand zur gleichen Zeit einen Kreis in die Luft zu malen und schaue, was passiert.
Ja.
Und das dann sozusagen, also das steht ein bisschen symbolisch für das, was der Dirigent da mit seinen beiden Gehirnhälften gleichzeitig leisten muss.
Koordinativ. Genau, und dann kommt, aber wie kriegt man es hin? Du kannst natürlich das mit dem Dreieck und dem Kreis sehr lange üben und dann wirst du es hervorragend können. Und so ist es beim Dirigieren auch, dass du dann gewisse Muster eben automatisch hast. Du musst dann über einen Vierertakt, über einen Dreiertakt nicht mehr nachdenken. Du kannst die Hand komplett frei verwenden, weil dir das automatisch macht. Und nur so geht das.
Bei mir ist zum Beispiel so, einen Vierertakt zu dirigieren, während ich andere Dinge mache, fällt mir, also ich bin ja Rechtshänder, das heißt, ich dirigiere im Prinzip den Schlag mit rechts und zeige die Sachen, die ich haben will, mit links. Das fällt mir, einen Viererschlag zu dirigieren, viel leichter, während ich irgendwas anderes mache, weil ich ihn viel, viel öfter geschlagen habe schon, als zum Beispiel einen Zweiertakt zu schlagen, der vom Bild her eigentlich viel einfacher ist. Du hast im Zweiertakt ja nur runter, hoch, runter, hoch. Ne? Während du im Vierer ja runter, links, rechts, hoch hast und dann wieder runter. Das heißt, du hast viel mehr Baustellen eigentlich, aber durch das immer wieder Machen bin ich im Vierer viel, viel sattelfester, wenn ich nebenbei noch irgendwas mache, als zum Beispiel im Zweier. Und selbst der Dreier ist, glaube ich, noch besser als mein Zweier. Aber das sind ja alles Dinge, die mit der Übung dann kommen.
Genau, und ich weiß tatsächlich auch aus sicheren Quellen, dass auch ein Georg Christoph Biller sehr viele Stücke immer wieder geübt hat. Auch solche Sachen wie Weihnachtsoratorium. Der hat ihn nicht einfach in die Probe gegangen und hat es geprobt, sondern er hat sich das jedes Jahr angeschaut.
Das würde vielen das, Kollegen sowohl am Gesang als auch am Dirigat auch helfen. Alles gut.
Es ist so und deshalb ist er ja auch gut. Weißt du, das unterscheidet ihn ja von anderen.
Ja, ich finde, das hat einfach auch was mit,
mit Professionalität zu tun.
Genau. Ja.
Ja.
So ist das. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ich wollte eigentlich wo ganz anders hin. Wie kam man denn jetzt da überhaupt drauf?
Naja, wir sind von der Falke grüßt den Nebel über die Feder fällt ins Klo rübergegangen zu die Schafe mähen den Zaun nach das Moos.
Ach, wir kamen von Kurt Masur.
Singt im Lande.
Wir kamen von Kurt Masur und da gibt es auch noch eine Anekdote, die ist aber wirklich passiert, weil davon gibt es auch eine Aufnahme, eine Tonaufnahme. Du kennst die Story, glaube ich, auch schon. Das war Elias, glaube ich, Mendelssohn, im Gewandhaus im Großen Saal. Ein auch heutzutage noch sehr bekannter Bariton, sang also die Titelpartie und saß im Rücken von Masur bei der Aufführung. Wie, glaube ich, alle Solisten, wenn ich mich, also ich war nicht selber dabei, aber so ist es mir erzählt worden und so kann man es auch hören tatsächlich. Und es gibt die Stelle, wo die Altistin, die meines Erachtens Annette Markert war, wenn ich mich nicht irre, singt, 40 Tage und 40 Nächte wirst du gehen bis zu der Stadt Gottes. Und dann blickt ein Streicherteppich und dann soll eigentlich der Bariton einsetzen. Und der Bariton, dessen Name ich nicht nennen werde, war so in der Musik vertieft, hatte auch seine Noten zu und hörte zu, dass er diesen Einsatz schmiss. Einsatz schmeißen heißt für die, die nicht aus dem Fach kommen, er hat ihn verpennt. Und das führte dazu, dass dieser Streicherteppich lag, was natürlich ganz gut war, weil da stand jetzt nicht viel auf dem Spiel in dem Moment musikalisch. Ja, also da war einfach so ein Streicherteppich drunter. Und irgendwann sang Masur, oh, Herr, so, einmal so quer durch den Saal. Und dann besagter Bariton schlug in aller Ruhe seine Noten auf, aber wirklich in einer Arschruhe. Man kann ja das hören und man kann auch die Sekunden zählen, wie lange das dauert. Es kommt einem vor wie eine handgestoppte Ewigkeit. Schlägt die Seite auf und singt wirklich mit einem göttlichen Timbre. Oh, Herr, ich arbeite. Oder wie auch immer das da weitergeht. Es ist wirklich, wirklich schön, weil es auch, soweit ich weiß, eines der wenigen Dokumente ist, wo Masur mal jemandem reinsingt oder überhaupt, wo man ihn mal singen hört, wenn man das so überhaupt bezeichnen möchte. Der war damals auch schon, glaube ich, über 80. Aber auch sehr schöne Sache. Ich finde sowieso musikalische Anekdoten, du benießt Gesundheit, Schönheit. Komm, das nächste wäre Geld. Musikalische Anekdoten sind mit das Herrlichste, was es gibt, einfach.
Stimmt, ja.
Also, weil es auch keinem wehtut. Also, es sind ja keine Anekdoten, wo es irgendwie um Leben und Tod geht, sondern es ist einfach, es sind Dinge, die passieren in einer Live-Performance und das finde ich wunderbar.
Ich stimme dir total zu, weil das ja auch Leuten sind, das sind meistens ja Fauxpas, solche Anekdoten aus irgendeiner Art und Weise. Ja. So wie Martin Petzold in einer Probe in Japan bei und hieb ihm sein recht Ohr ab, ein Plasteohr ins Orchester schmiss.
Ja, ich glaube, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja.
Es ist großartig, einfach großartig.
Was er vorher im Fundus der Oper hat mitgehen lassen. Genau. Ja, wie kommen wir jetzt von da aus zu meiner Empfehlung? Weil das hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
Dann los.
Meine Empfehlung ist tatsächlich ein bisschen ernsterer Natur, nämlich ein YouTube-Video von Beast Kitchen, heißt der Mann. Das ist ein YouTuber libanesischer Herkunft, original. Ich verfolge den Kanal auch gar nicht großartig. Ich bin aber über das Video gestolpert, was ich sehr interessant fand, weil sich dieser, in dem Kontext muss ich so sagen, normalerweise würde es für mich keine Rolle spielen, dieser Mensch mit Migrationshintergrund mit einem bekennenden Neonazi getroffen hat. Und die waren zusammen Döner essen. Und einerseits hat es mir sehr viel Respekt abgenötigt, wie dort beide miteinander relativ sachlich für so ein sehr emotionales Thema miteinander diskutiert haben. Andererseits finde ich, hat es auch sehr gut gezeigt, wie gefährlich Faschismus heutzutage ist. Weil Faschismus eben nicht mehr mit Stahlkappen auf den Springerstiefeln durch die Gegend läuft, sondern die Leute wissen mittlerweile relativ genau, welche Triggerpunkte sie ziehen müssen, um Leute zu manipulieren und dort abzuholen, wo sie vermeintlich abholen wollen. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich finde es sehr beachtlich.
Wie heißt das denn?
Wie heißt das Video? Das kann ich so genau
nicht sagen. Kannst du das in die Shownotes packen?
Ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes. Kann ich sehr empfehlen. Und in dem Zusammenhang, Herr Stett, es tut mir leid, dass ich das machen muss, aber ich möchte einmal kurz, weil es auch kursiert, gerade und gerade weil ich auch den Begriff Protest wählen immer häufiger höre und ich kann es nicht mehr haben, würde ich gern mal ein paar Zitate von AfD-Politikern vorlesen.
Mach das.
Nur damit wir uns verstehen. Das ist zwar hier überschrieben, das ist natürlich auch wieder relativ polemisch, damit später niemand sagen kann, oh, das habe ich aber nicht gewusst. Aber die Zitate, das, also ja, wie gesagt, Protest wählen, ich verstehe es immer weniger, vor allem bei dem, was die AfD so von sich gibt. Hört euch einfach Folgendes an. Zitat Alice Weidel, AfD. Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Zitat Jörg Meuthen, AfD. Bescheidenheit bei der Entsorgung von Personen ist unangebracht. Mirko Welsch, AfD, Mitglied des Landtages. Antifa, ab ins KZ. Andreas Gehlmann, AfD, Homosexuelle ins Gefängnis, das sollten wir in Deutschland auch machen. Marcel Grauf, ja, Referent von Dr. Christina Baum, AfD und Heiner Merz, AfD. Ich würde niemanden verurteilen, der ein bewohntes Asylantenheim anzündet. Andreas Geite, AfD, wir sollten eine SA gründen und aufräumen. Eckbert Ermer, AfD, Drecksack-Antifa-Kinder, bekiffter Eltern gehören eine verpasst und sie in den Dreck geworfen. Was? Achso, ich muss nochmal anfangen. Zitat, Drecksack-Antifa-Kindern, bekiffter Eltern gehört eine verpasst und sie in den Dreck geworfen. Ihnen gehört gedroht, dass sie nächstes Mal unter der Erde liegen. Heiko Hessenkämper, AfD, wir müssen die Printmedien und den öffentlich-rechtlichen Propagandaapparat angreifen und abschaffen. Hans-Thomas Tillschneider, AfD, wer versucht, die AfD zu richten, den richtet die AfD. Markus Frohnmeier, AfD, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Das sind Zitate, das will ich gar nicht weiter kommentieren. Überlegt einfach mal so, was das mit euch macht. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir da wahnsinnig viele Verdächtige an den Mikrofonen haben, beziehungsweise an den Kopfhörern, die das jetzt hören. Aber ich finde schon, dass man das mal gehört haben muss, weil es einfach so unfassbar ist, dass sowas wirklich gesagt wird, gerade im Begriff dessen, was wir hier schon mal erlebt haben und auch weltweit gerade wieder erleben. Insofern das nur als kleiner Denkanstoß, warum zumindest für mich diese Partei absolut unwählbar ist. Ich kann da aber nur für mich sprechen. Möchtest du da noch irgendwas hinzufügen? Nee, ne?
Ich habe heute schon genug erlebt.
Ja. In diesem Sinne würde ich so langsam zum Ende kommen. Jetzt haben wir hinten raus nochmal ganz schön den sogenannten Stimmungsdämpfer drauf gedönert. Aber das muss halt auch manchmal sein. Weil in dieser Krassheit mir das auch gar nicht so bewusst war. Also ich weiß, wofür diese Partei steht, beziehungsweise wofür sie nicht steht. Aber das Sätze wirklich so zum Teil auch von Mitgliedern von Landtagen. Und das finde ich das eigentlich so Dramatische, ja, dass es Mitglieder von Parteien gibt, die inhaltlich über die Stränge schlagen. Das gab es immer und das wird es auch immer geben. Aber dass das mittlerweile so salonfähig gemacht wird, dass das tatsächlich auch von Leuten kommt, die in wichtigen Positionen unseres politischen Systems sitzen, das macht schon mehr als nur nachdenklich. So. Wie kriegt man da jetzt noch die Kurve?
Wir brauchen keine Kurve kriegen. Das ist eine relativ klare Ansage gewesen.
Gut. Dann die Folge heißt Der Falke grüßt den Nebel. Richtig? Hab mir das richtig gemerkt? Ja, ne?
Ja, ich glaube, das hast du gerade gemacht.
Den Nebel. Danke. Gut, dann haben wir ja gleich eine Definition für dieses geflügelte Wort gefunden. Wir wünschen euch allerseits eine wunderschöne Woche. Sowohl gehabt zu haben, als auch eine neue zu haben. Wenn ihr das gehört haben werdet. Das war übrigens Futur 2 bei Sonnenaufgang. Und dann hören wir uns in der nächsten. Herr Stett, ich wünsche dir viel Kraft für die Aufgaben, die so anstehen und die Dinge, die so da sind. und habe, sofern ich ihn rausgesucht habe, noch einen lyrischen Erguss, nachdem der Herr Stett sich auch von euch verabschieden durfte.
Ich wünsche allen eine angenehme Woche und weil es mir gerade sehr schwer fällt, es ist sehr wichtig, auch Dinge abhaken zu können und zumindest auch das temporär zu tun, wenn man es nicht grundsätzlich will, aber wenn man eine Sache macht, zum Beispiel gerade Type-Rating, ist es sehr wichtig, andere Dinge abzuhaken, die einen gerade da blockieren. Das ist mir heute nicht gelungen. Unter anderem habe ich deshalb auch einen nicht besonders angenehmen Tag gehabt, weil es einfach extrem anstrengend war, das die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben und trotzdem diese ohnehin schon relativ stark zehrende Angelegenheit des Type-Ratings zu machen. Also ich kann es nur empfehlen, versucht, übt euch darin, bitte.
Und um dem nichts hinzuzufügen, kommt jetzt von übrigens Marco Tschirpke, heißt der Mann. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt heute, dass ich nicht wieder ins Schlingern komme. Der kurze, wie sagt man, ein kurzer Sinnesspruch zum Jahreswechsel. Der ist ja auch nicht mehr so fern. Lasst euch das eine Warnung sein, was jetzt kommt, ne? Und macht's gut. Jahreswechsel. Nach dem Silvesterunfall konnte Konrad die von ihm abgefeuerten Raketen an einer Hand abzählen. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.